Das Urteil des Herodes über Jesus und die Enthauptung des Täufers, Markus 6, Verse 14 bis 29. Markus 6, Verse 14 bis 29. Der König Herodes hörte von Jesus, denn sein Name war bekannt geworden, und man sagte: Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, deshalb wirken solche Kräfte in ihm. Andere sagten, er ist Elia. Wieder andere, er ist ein Prophet wie einer von den alten Propheten. Als aber Herodes von ihm hörte, sagte er: Johannes, den ich enthaupten ließ, ist auferstanden. Herodes hatte nämlich Johannes festnehmen und ins Gefängnis werfen lassen. Schuld daran war Herodias, die Frau seines Bruders Philippus, die er geheiratet hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt: Du hattest nicht das Recht, die Frau deines Bruders zur Frau zu nehmen. Herodias verzieh ihm das nicht und wollte ihn töten lassen. Sie konnte ihren Plan aber nicht durchsetzen, denn Herodes fürchtete sich vor Johannes, weil er wusste, dass dieser ein gerechter und heiliger Mann war. Darum schützte er ihn. So oft er mit ihm sprach, wurde er unruhig und ratlos, und doch hörte er ihm gerne zu. Eines Tages ergab sich für Herodias eine günstige Gelegenheit. An seinem Geburtstag lud Herodes seine Hofbeamten und Offiziere zusammen mit den vornehmsten Bürgern von Galiläa zu einem Festmahl ein. Dann kam die Tochter der Herodias und tanzte. Und sie gefiel dem Herodes und seinen Gästen so sehr, dass der König zu ihr sagte: Wünsch dir, was du willst, ich werde es dir geben. Er schwor ihr sogar: Was du auch von mir verlangst, ich will es dir geben, und wenn es die Hälfte meines Reiches wäre. Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter: Was soll ich mir wünschen? Herodias antwortete: Den Kopf des Täufers Johannes. Da lief das Mädchen zum König hinein und sagte: Ich will, dass du mir sofort auf einer Schale den Kopf des Täufers Johannes bringen lässt. Da wurde der König sehr traurig, aber weil er vor allen Gästen einen Schwur geleistet hatte, wollte er ihren Wunsch nicht ablehnen. Deshalb befahl er einem Scharfrichter, sofort ins Gefängnis zu gehen und den Kopf des Täufers herzubringen. Der Scharfrichter ging und enthauptete Johannes. Dann brachte er den Kopf auf einer Schale, gab ihn dem Mädchen, und das Mädchen gab ihn seiner Mutter. Als die Jünger des Johannes das hörten, kamen sie, holten seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab.
Vielen Dank, Claudia, für das schöne Vorlesen von diesem schönen Text. Nicht so richtig, ne? Bisschen brutal. Okay. Ich freue mich, euch zu sehen, alle die Gesichter, die mich anschauen, und manche lachen auch. Und macht das doch mal gerade als kleine Übung. Gebt doch mal die Hand so, einmal so, wo ihr sitzt, nach hinten. Und dass wir uns mal alle ein bisschen so wahrnehmen. Jetzt dürft ihr euch umdrehen, ohne dass es auffällt. Jeder darf mal so ein bisschen die anderen begrüßen. Vielleicht fragt ihr euch ja auch mal, wie er heißt. Dann sind wir ganz entspannt für die Predigt. Wenn wir schon einen Text lesen, wo die Köpfe rollen, dann wollen wir es auch wenigstens anders machen, ne? Und uns netter behandeln. Im Reader's Digest, weiß nicht, das ist so eine Zeitschrift, die liegt bei meinen Eltern immer am stillen Örtchen, schon seit über 20 Jahren, ist eine Tradition, dass dort Reader's Digest gelesen wird. Und da war einmal eine Geschichte von einem Mädchen. Ein Mädchen, dessen Schaf bei einer Auktion versteigert wurde, irgendwo in Amerika, im ländlichen Gebiet. Und wie das so ist bei einer Versteigerung, langsam, danke Gudrun, das ist sehr nett, langsam gingen die Gebote immer mehr in die Höhe. Und aber je mehr geboten wurde an Geld für dieses Schäfchen, fing dieses Mädchen an zu weinen. Und alle sahen, dass das wohl sein Schäfchen ist und dass es anfing zu weinen. Und das schluchzte ganz herzergreifend und irgendwann erbarmte sich dann ein Geschäftsmann, ein Wohlhabender, der ging mit dem Preis so hoch, über 1000 Dollar, kaufte dieses Lamm und gab es dann diesem Mädchen zurück vor der johlenden und beifallklatschenden Menge. Sowas passiert in Amerika wahrscheinlich. Aber die Geschichte handelte davon, dass derjenige, der das jetzt da in Reader's Digest schrieb, wohl ein Lehrer war, und ein paar Tage, Wochen später musste er ein Essay oder Aufsätze von Kindern korrigieren. Er war selber bei dieser Auktion gewesen und nun las er diesen Aufsatz von dem Mädchen. Die berichtete nämlich in diesem Aufsatz: Das von mir großgezogene Lamm wurde auf einer Versteigerung verkauft und ich sollte den Erlös erhalten. Und dann fingen die Leute an, so viel Geld zu bieten, dass ich vor Freude weinen musste. Und immer noch gingen die Gebote höher. Und schließlich erzielte mein Lamm nicht nur einen hohen Preis, sondern ich bekam es sogar noch zurückgeschenkt. Daraufhin nahm ich es und das Geld, und Papa hat zu Hause das Schaf gegrillt und wir hatten eine super Feier. Ja, so ist das mit den Kindern. Die kleine Herodias, sollen wir sie wirklich dafür verantwortlich machen? Also, was für Gedanken kommen uns bei diesem brutalen Kapitel aus der Bibel über das Ende von Johannes dem Täufer? Nennt es berufliche oder nennt es religiöse Arroganz, aber die erste Frage, die mir vor Augen stand, als ich diesen Text las, hörte, darüber nachdachte, war: Wie viel ist wohl mein Kopf wert? Also nicht, dass ich mir die Frage jetzt gestellt habe als Prediger, sondern einfach als Christ, als Nachfolger. Wie viel wäre wohl mein Kopf wert? Ich möchte mich ja nicht vergleichen mit diesem großartigen Prediger von damals, diesem Johannes, dem Täufer. Aber ich habe mich gefragt, ob mein Leben für Gott etwas aufwühlt. Und wenn es nur die Tatsache ist, dass es stört. Mich erinnert das so ein bisschen an diese Räuberpistolen, die man manchmal im Fernsehen sieht, wie Robin Hood zum Beispiel. Ne? Es gibt ja einen Mann, der dem König Ärger bereitet, Robin Hood, ganz klar. Ne? So wie Johannes der Täufer. Der König ist der Bösewicht, ja, und der König ist schwach, eigentlich ein schwacher König, aber er will stark sein. Die beste Version, die ihr euch davon anschauen könnt, ist die von Walt Disney, so eine alte Zeichentrick-Version. Kennen vielleicht ein paar. Der König, so ein Löwe, der immer, wenn es eng wird, dann fängt er an zu nuckeln an seinem, aber will immer stark und unerbittlich sein. Und in dem Film wird, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere, auf Robin Hoods Kopf eine Belohnung ausgesetzt. Und als die Gefährten das sehen, also diese Schilder, ne, mit der Belohnung, sind sie ganz empört, weil der Preis so niedrig ist. Sie sagen: Was, mehr bist du nicht wert? Da stimmt was nicht. Sie sind erbost. Johannes der Täufer, der störte. Ganz offensichtlich störte der. Sonst wäre er nicht im Knast gelandet. Und er störte, das wissen wir nun, weil er seine Aufgabe als Prophet sehr ernst nahm. Und weil er sie wirksam ausführte und erfolgreich. Und ein Prophet, das kennen wir ja aus vielen Beispielen aus dem Alten Testament, ist einer, der die Aufgabe hat und damit auch die Fähigkeit bekommen hat, die Wahrheit zu sagen, auch wenn sie stört. Oder sogar gerade, damit sie stört, damit sie aufrührt, damit sie etwas bewirkt. Ein Prophet ist einer, der sich ganz Gott widmet mit seinem ganzen Leben. Und so einer war Johannes der Täufer. Kein Wunder, dass Paulus uns auffordern wird später, im 1. Korinther Kapitel 14, dass wir alle nach der Gabe der Prophetie streben sollen. Diese Fähigkeit, die Wahrheit zu sagen, auch wenn es aneckt. Nicht unbedingt die Fähigkeit, dass wir alle Orakel geben können oder dass wir alle in die Zukunft blicken können, sondern weil wir berufen sind, die Wahrheit zu leben, zu lieben und zu sagen. Und ich will euch mit dieser ersten Frage, die mir durch den Kopf ging, wie viel ist mein Kopf wert, nicht dazu ermuntern, das wäre jetzt ein Trugschluss, möglichst rücksichtslos und unsensibel die Wahrheit in jeder möglichen Situation auszuposaunen und euch daran an dem Ärger dann zu messen, den ihr damit auslöst. Ich glaube, dass der Spruch viel Feind, viel eher nur bedingt wahr ist. Aber ich habe diese Frage gestellt, um mich selber einzuschätzen, um zu wissen, ob mein Dienst oder dein Dienst, ob unser Dienst ein klares Profil hat. Und das hängt sicherlich auch vom nächsten Punkt ab. Der nächste Punkt heißt, wie definieren wir Stärke? Der Herodes ist ja der König. Das wissen wir jetzt aus der Geschichte, ne? Der das Sagen hat. Ein König muss stark sein. Klar. Ein König will auch stark sein. Der darf auf jeden Fall nicht schwach wirken. Alle sollen denken, Herodes, das ist ein knallharter Typ. Ja? Genauso knallhart wie dieser König in diesem Walt Disney-Film. Nur immer, wenn er allein ist, dann schmust er mit seiner Knuddeldecke, ne? Aber nach außen knallhart. Und wir haben ja auch unsere Vorstellung, so was es bedeutet, ein harter Typ zu sein. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, die Dame kam aus Afrika. Und ich sagte ihr, dass ich Pastor sei. Irgendwie kam er im Gespräch darauf. Da hat sie sich gefreut und sagte, ein Pastor ist jemand, der stark ist und untadelig lebt. Habe so ein bisschen innerlich geschluckt und dachte so, bin ich das? Bin ich stark? Lebe ich untadelig? Gedacht, bin ganz froh, dass sie nicht in meiner Gemeinde ist. So, ne? Und dann auch mal feststellt, der Typ hat ja auch Schwächen. Ja? Wer sind die Starken bei uns in der Gemeinde? Wir haben doch alle unsere Unsicherheiten. Und in dem Text ist das ja auch nicht anders. Der Text gibt uns ja einige Einblicke in die Unsicherheiten dieses Herodes, in die Ängste. Ja, wir erfahren erstmal faktisch, er hat sich einfach die Frau seines Bruders zum Weib genommen. Starker Typ kann das. Ne? Ist der Will, das zieht er durch. Das war auch damals gar nicht so schwer. Für die Frau war das sozusagen ein Upgrade. Ne? Herodes hat sie wohl gesehen und Herodes war einfach in der Nahrungskette weiter oben als sein Bruder. Und dann hat er sich gebeten, lass du dich doch scheiden. Das war damals nach römischem Recht möglich. Die Frauen konnten auch sagen, hier, kein Bock mehr. Und dann hat sie ein Upgrade gemacht und ist zum Bruder gegangen. Und er schickt seine eigene Frau auf Rente oder irgendwo hin, wo der Pfeffer wächst, weiß ich. Technisch kein Problem gewesen. Und auch nach damaliger Rechtsprechung wohl technisch möglich. Aber moralisch für den jüdischen Glauben, in dem Johannes verwurzelt ist und in dem Herodes sich auch bewegt, ist es Ehebruch und Blutschuld. Johannes der Täufer steht aber in der Nahrungskette viel weiter unten. Und trotzdem erinnert er den vermeintlich starken Herodes daran, dass es ein Gesetz über ihm gibt, an das er sich auch halten muss als König. Und nichts fürchtet der vermeintlich Starke mehr als den noch Stärkeren. Und jetzt erfahren wir in dem Text von einigen Unsicherheiten beim Herodes. Vers 14 steht, dass Herodes, kaum dass er von Jesus hört, meint, Johannes sei wieder auferstanden. Also Unsicherheit.
Angst, ein bisschen Aberglauben dahinter, ne? Oha. Also, der Anfang nimmt das Ende danach voraus. Also chronologisch ist das nicht alles ganz, wie wir das kennen. Vers 19 steht, dass Herodes selber nach Gründen gesucht hatte, Johannes aus dem Weg zu schaffen, und er hatte es nicht geschafft. Auch ein Zeichen von Unsicherheit. Ob schon, wenn wir das dann nachher sehen, ein im Suff gegebenes Versprechen ist auch gerade nicht ein starker Grund, wenn ihr mich fragt. Vers 20, ein tiefer Einblick in das Innenleben dieses Herodes und in die Tragik der Situation. Das ist nämlich genau die Dramatik des Starken. Sie hören mit ihrem Herzen, genauso wie wir alle. Sie wissen, was das Richtige ist, aber sie würden es ums Verrecken nicht zugeben. Das passt nicht mit der Stärke. Eine typische Männerproblematik, wenn ihr mich fragt. Keine Schwäche zeigen, nicht dem Wort Gottes Raum geben. Da steht nämlich in diesem Vers 20, dass er eigentlich das gerne hörte und dass ihn das irgendwie anrührte, was Johannes zu sagen hatte. Aber er hat den Schritt nicht gewagt, das auch zuzugeben. Vers 26 sehen wir, Herodes steht unter Druck. Er hat dieses Versprechen gegeben. Alle Augen sind auf ihn gerichtet. Wird er sein Versprechen auch halten? Wird er es durchziehen? Ist er der Starke nach unserem Maßstab? Ja, jetzt hat er einen Blankoscheck ausgestellt. Kann er den auch einlösen? Und ich kam so drauf, dass ich denke, wir sind auch Herodes. Ich glaube, die Geschichte will uns das nahelegen. Es geht hier nicht irgendwie nur um eine Geschichte von Tyrannenwillkür. Es geht hier nicht nur um den Bösewicht in der Geschichte, wo es den Guten gibt. Sondern es geht um einen, der stark sein will. Und es geht um einen, der unter Druck steht. Es geht um einen, der den Erwartungen seiner Zeit und seiner Gesellschaft entsprechen will. Und damit geht es eben auch um uns, weil ich glaube, diese Dinge, die sind wir auch alle. Viele von uns, viele sagen mir das auch, ich stehe unter Druck. Ja, ich will Erwartungen entsprechen. Aber es geht gleichzeitig auch um diesen, der in seinem Inneren feststellt, die Predigten dieses Johannes, die höre ich eigentlich gerne. Ja, ich sehe ihn da allein in seinem Kämmerlein als König, abends in seinem Bett mit einem Kassettenrekorder, hört er sich eine Johannespredigt an, finde ich eigentlich Spitzenklasse. Das rührt ihn an. Es geht um die Tragik des Menschen, der zu schwach ist, auf die Stimme Gottes zu hören. Zu schwach ist, um eigene Fehler einzugestehen. Und das ist eben die wahre Stärke. Und ich glaube eben, dass deswegen auch Markus uns diese Geschichte und diese krasse Geschichte überliefert hat, weil er damit diejenigen in der Gemeinde oder am Rande der Gemeinde ansprechen und aufrütteln will, denen es genauso geht. Die gerne eine gute Predigt hören, aber die sich nicht überwinden können, diese ganze Sache zu machen, dazu zu stehen. Und am Ende siegt der Impuls in dieser Geschichte, das Störende zu beseitigen, um endlich Ruhe zu haben. Eine Geschichte von Stärke und Schwäche, wo finden wir uns wieder? Womit wir ja auch dann schon über den Sinn der Geschichte gesprochen haben, dass wir uns darin wiederfinden. Warum überhaupt gibt Markus sich die Mühe, uns das Schicksal Johannes des Täufers zu berichten? Also in diesem ganzen Duktus der Erzählung, 16 Markus Kapitel, macht das auf den ersten Blick gar keinen Sinn, dass er jetzt einen so langen Abschnitt dafür verwendet. Markus hat immer zackige, knackige, kurze Abschnitte und man hat das Gefühl bei Markus, dass er in seiner Geschichte eigentlich immer mit dem Daumen auf dem Vorspulenknopf ist, weil er endlich zur Passion hin will. Dafür lässt er sich dann Zeit. Aber er nimmt sich sehr viel Zeit für diesen Abschnitt hier. Welchen Sinn macht diese Schilderung? Denn der Tod, der hier beschrieben wird von Johannes dem Täufer, der ist ja sinnlos. Ist ja eigentlich eine sinnlose Sache. Ist ja die ganze Dramatik dieser Geschichte ist, es könnte ja nicht schlimmer sein. Wer möchte schon sterben dafür, weil irgendein durchgeknallter Tyrann im Suff ein Versprechen abgibt, was seine Tochter gegeben hat? Ich meine, das ist wirklich, das ist kein Heldentod. Okay? Menschen sterben aber so sinnlos. Für uns macht der Tod ja nur Sinn, wenn er zur angemessenen Zeit kommt, also wenn wir ganz alt und lebenssatt sind, oder wenn er mit etwas Heldenhaftem verbunden ist. Ja? Heldenhafter Einsatz von einem Retter, naja, Feuerwehrmann, irgendwas. Dann macht das Sinn. Aber so einfach aus dem Leben gerissen werden, weil irgendjemand ein falsches Versprechen gegeben hat. Wir werden immer wieder daran erinnert, wie sinnlos Menschen sterben auf dieser Welt. Ich meine, wann war das letzte Woche, vorletzte Woche, dieses Flugzeugunglück, und jemand fragte dann auch, Mensch, da haben so viele Menschen gestorben, ein Mädel hat überlebt. Das machte wirklich Kopfzerbrechen. Warum sind die anderen gestorben? Warum hat sie überlebt? Die Warum-Frage, ich habe dann gleich mal 3 Bibeltexte genannt und das schnell erklärt. Nee, ich wusste auch nicht, was ich dazu sagen sollte. Aber es ist, weil das so massiv ist, dass wir uns die Frage stellen. Wir stellen sie uns nicht, wenn wir in der Zeitung lesen, Verkehrsunfall auf der A7, 3 Tote. Und einer hat überlebt. Aber da haben wir sie uns massiv gestellt. Also welchen Sinn macht das denn hier in diesem Abschnitt? Weil Markus schildert uns wirklich, das ist doch sinnlos gewesen. Und warum hat Gott das zugelassen? Weil Johannes war einer der Top-Verkündiger der damals, ne? Der konnte eine Halle voll kriegen sozusagen. Und der geht dabei drauf. Sinnlos. Und ich glaube, Markus will uns auf zweierlei Art und Weise eine Antwort darauf geben. Die erste liegt im unmittelbaren Zusammenhang. Wenn ihr also hineinschaut in eure Bibeln, dann gibt es sozusagen eine Klammer, die diese besondere Schilderung einschließt oder umschließt. Direkt vorher wird nämlich berichtet, dass Jesus die 12 Jünger aussendet. Ja? Sie bekommen eine Mission und dann wird berichtet, wie sie das machen, was Jesus auch gemacht hat. Sie predigen, sie heilen, sie treiben Dämonen aus. Der Leser sieht vor seinem inneren Auge, wie gleichzeitig mit dem Tode des Johannes 12 neue Johannese durch das Land ziehen. Ne, denn die Klammer wird genauso auch wieder geschlossen, wie die zurückkommen. Und die Klammer ist diese Aussendung der 12, vor dem Text und nach diesem Text. Und es ist so, als ob der Text sagen will, dieser eine musste gehen, sinnlos wie es war, aber die Botschaft Gottes ist mittlerweile 12-fach unterwegs im Land. Und nimmt Jesus noch dazu 13-fach und noch andere, die vielleicht mit ausgesandt wurden. Das ist die erste Antwort, die Markus seelsorgerlich darauf geben will. Und er möchte damit sagen, auch wenn das sinnlos erscheint, aber Gott nimmt sich nicht die Fähigkeit, dass sein Wort durchs Land geht und verkündet wird. Nachher haben wir die Erzählung von Jesus, der 5000 Menschen sättigt, also diese wirklich große Massenbewegung dort. Markus will uns dadurch sagen, auch wenn Johannes stirbt, so wirkt doch seine Botschaft, nämlich die Botschaft Gottes, die Botschaft vom Reich Gottes, wirkt vielfach weiter. Die Mächtigen dieser Welt sehen nicht das Wirken Gottes in dieser Welt. Das erinnert uns an Elia. Elia, der glaubte, noch der letzte Gute auf Gottes Erden rund zu sein, nur um die Worte zu hören, 7000 sind es noch in ganz Israel, die zu Gott stehen. Du bist nicht alleine. Und das soll die Gemeinde damals hören, auch eine Gemeinde, die angefochten wird von vielen Seiten. Das ist die erste Version der Antwort, die Markus darauf gibt, warum er diesen sinnlosen Tod hier schildert. Die zweite ist Antwort auf die Frage nach dem Sinn oder der Sinnlosigkeit dieses Todes geht noch ein wenig tiefer. Johannes Tod macht für Markus nur Sinn im Licht des Todes Jesu, in diesem Duktus, der hinführt zur Passion Christi. Diese Geschichte soll zu Jesus hinführen. Nicht nur eben zu dem Jesus, der die 5000 sättigt, sondern zu dem Jesus am Kreuz. Johannes Rolle war ja, wir wissen das war seine Aufgabe, war die eines Wegbereiters Jesu und das eben auch in seinem Tod. Auch er wird Opfer des Machtsystems. Auch er wird von seinen Anhängern bestattet. Auch er bekommt keinen fairen Prozess. Aber Sinn macht das erst, wenn wir begreifen, dass Jesus mit seinem Sterben am Kreuz jeden sinnlosen Tod der Welt auf sich genommen hat und mit einschließt. Markus will sagen, auch das sinnlose Leiden und Sterben hat seinen Platz in der Geschichte dieses Jesus Christus. Auch sein Tod war auf gewisse Art und Weise der Tod der Sinnlosigkeit. Die Opfer in der Geschichte Jesu haben, die Opfer haben in der Geschichte Jesu ihren Platz. Ihre Geschichte wird erzählt, aber nicht einfach, weil sie nicht vergessen werden sollen, sondern weil Jesu Geschichte nicht vergessen werden darf. Der hat nämlich den Tod als solches überwunden. Und Markus will damit sagen, in meinem Evangelium, ich spreche auch die Frage an, warum Leute sinnlos sterben. Wir haben uns drei ziemlich unterschiedliche Aspekte angeschaut dieser Geschichte. Angefangen bei uns selber, stellen wir uns die Frage, wie viel ist mein Kopf wert? Habe ich den Mut, in dieser Welt, in meiner Familie, bei meinen Freunden, am Arbeitsplatz ein Profil der Geradlinigkeit und der Wahrhaftigkeit zu praktizieren? Das war der erste Schritt. Der zweite war, wir stellten fest, dass wir dazu Stärke brauchen, dass wir aber oft schwach sind. Und wir sind meist dann schwach, weil wir stark wirken wollen. Diese Geschichte trifft diejenigen von uns, die stark wirken möchten, aber genau wissen, dass sie es nicht sind. Sie sagt uns, werdet nicht wie Herodes, sondern kehrt euch zu Gott um. Seid mutig. Und damit sind wir im Anschluss an die letzte Predigt, die ich hier gehalten habe, wo es um die enge Pforte ging. Und wir sagten, die Pforte ist eng, nicht weil wir uns so anstrengen müssen, sondern weil es manchmal sehr schwer ist, wirklich stark zu sein in der Schwäche. Und schließlich will uns dieser Bibelabschnitt lehren, dass Gott diejenigen nicht vergisst, die alles für ihn geben. Obwohl Jesus kaum erwähnt wird, will sie uns doch den Blick auf das Kreuz lenken. Jesus ist auch ermordet worden, aber er hat den Tod überwunden. Und wenn du in einer Situation bist, in der das gar nicht spürbar ist oder gar nicht wahr erscheint, dann sollst du wissen, dass Jesus da auch schon war und dass er diese Situation kennt und überwunden und besiegt hat. Niemand wird vergessen, der für Gottes Sache da ist. Johannes Aufgabe war es, den Weg zu bereiten. Ein besonderer Mensch mit einem besonderen Schicksal. Aber Jesus wird wiederkommen. Und er hat es oft genug gesagt und die Apostel haben es oft genug gepredigt und das Neue Testament ist voll davon. Die Frage ist, wer wird ihm den Weg bereiten? Und wer wird uns die Kraft dafür geben, wenn nicht er selber? Amen.